Swiss German Storytime mit dem Thomas.
Schatzinsel von Robert Louis Stevenson. Kapitel 4: Schifferkiste. Natürlich habe ich meiner Mutter sofort alles erzählt, was ich gewusst habe. Und was ich ihr vielleicht schon lange hätte erzählen sollen. Wir haben sofort ein Kind, das wir uns in einer schwierigen und gefährlichen Lage befunden haben. Ein Teil vom Geld vom Captain, wenn er überhaupt etwas hatte, hat ohne Zweifel uns gehört. Aber es war nicht wahrscheinlich, dass Schiffskumpanen von unserem Captain, von denen ich zwei gesehen habe, der schwarze Hund und der blinde Bettler, geneigt gewesen wären, ihre Beute rauszugeben, um damit die Schulden vom Toten zu zahlen. Wenn ich den Befehl vom Captain befolgt hatte, dann wäre meine Mutter allein und ohne Schutz geblieben. Daran war natürlich nichts zu denken gewesen. Ebenso unmöglich hat es uns beiden erschienen, noch viel länger im Haus zu bleiben. Wir sind verschrocken, wenn nur ein Kohle in der Küche geraschelt hat. Ja, sogar vor dem Ticken von der Wanduhr. Unsere Ohren haben geglaubt, in der Nachbarschaft Schritte zu hören, die sich unserem Haus genähert haben. Auf dem Fußboden der Wirtsstube ist der Leichnam vom Captain gelegen. Und um ihn ist gewissermaßen die Gestalt vom abscheulichen blinden Bettler geschwebt, wo jeden Augenblick zurückkommen konnte. Fortwährend haben sich die Haare auf meinem Kopf gesträubt und ich habe Hühnerhaut bekommen, wie man so sieht. Jedenfalls mussten wir schnell zu irgendeinem Entschluss kommen. Und am Ende haben wir es fürs Beste gehalten, beide miteinander das Haus zu verlassen und im nächsten Dorf Hilfe zu suchen. Gesagt, getan. Mit den baren Köpfen sind wir sofort in die Dämmerung und in den kalten Nebel rausgelaufen. Das Dörfli ist nur wenige hundert Schritte von unserem Haus entfernt gelegen, obwohl wir es vom Admiral Benbow aus nicht hätte sehen können, denn es ist am anderen Ufer von der nächsten Bucht gelegen. Besonders ermutigt hat mich der Gedanke, dass das Dorf in der entgegengesetzten Richtung zu der gelegen ist, aus der der Blinde gekommen ist und in die er vermutlich auch zurückgekehrt ist. Wir sind nur wenige Minuten auf der Strasse gewesen, auch wenn wir ein paar Mal stehen geblieben sind, um eng aneinander geschmiegt zu lauschen. Aber es war nichts Ungewöhnliches zu hören gewesen. Nichts ausser das leisliche Plätschern der Wellen und das Krächzen der Kreien im Wald. Die Lichter waren schon angezündet, als wir das Dorf erreicht haben. Und ich werde niemals vergessen, wie froh es mich gemacht hat, die gelben Scheine in den Türen und Fenstern zu sehen. Leider hat sich herausgestellt, dass wir dort nicht viel Hilfe haben können bekommen. Man sollte meinen, die Leute hätten sich vor sich selber schämen müssen. Aber es ist eine Tatsache. Keine Seele wollte mit uns zum Admiral Benbow zurückgehen. Je mehr wir von unseren Sorgen geredet haben, desto fester haben sie sich als Obdach von ihren Häusern geklammert. Männer sowohl wie auch Frauen und Kinder. Der Name von Captain Flint, den ich früher niemals gehört hatte, war vielen der Leute gut bekannt und hat ihnen eine grosse Furcht eingejagt. Einige der Männer, die jenseits von unserem Haus auf den Feldern gearbeitet hatten, haben sich außerdem erinnert, verschiedene Fremde auf der Landstrasse zu sehen. Sie haben sie für Schmuggler gehalten und sind darum aus Vorsicht heimgegangen. Einer von ihnen hat sogar einen kleinen Küstenschoner in der Bucht Kitzhole gesehen. Der bloße Gedanke, dass die Kumpanen vom Captain Flint in der Nähe wären, hat genügt, sie auf den Tod zu verschrecken. Kurz und gut, es sind zwar mehrere gern bereit gewesen, zum Dr. Livesey zu reiten, dem sein Haus in einer anderen Richtung gelegen ist, aber keiner hat uns helfen, unser Haus zu verteidigen. Man sagt, Feigheit sei ansteckend. Andererseits ist es aber auch wahr, dass Zureden manchmal hilft. Darum hat meine Mutter an sie einen Anspruch gehalten, wo jeder sein Sprüchli gesagt hat. Sie hat erklärt, sie wolle kein Geld verlieren, weil es ihrem vaterlosen Bub gehöre. Wenn keiner von euch den Mut hat, hat sie gesagt, so haben der Jim und ich ihn. Wir gehen wieder dort her, von wo wir gekommen sind. Und sollen ihre grossen, waschlappigen, ängstlichen Männer euch schämen. Die Kiste wollen wir aufmachen. Und wenn es uns das Leben kosten sollte. Und wenn sie so gut sein wollen, Frau Crossley, dann geben sie mir ihren Sack dort, damit ich unser Geld dort rein tun kann, wo uns von rechts wegen gehört. Natürlich habe ich gesagt, dass ich mit meiner Mutter gehen will. Und natürlich haben alle ein lautes Geschrei erhoben über unsere Tollkühnheit. Aber das Ende vom Lied ist gesehen, dass trotz all dem kein Mann uns wollte begleiten. Es war nichts weiter zu erreichen gewesen, als dass sie mir eine geladene Pistole gegeben haben, für den Fall, dass wir angegriffen würden werden. Und dass sie uns versprochen haben, es sollen gesattelte Rosse bereit gehalten werden für den Fall, dass wir auf unserem Rückweg verfolgt würden. Außerdem soll ein junger Bursch sofort zum Doktor reiten, um bewaffnete Hilfe herbeizuholen. Mir hat das Herz geklockert, wo wir beide in der kalten Nacht auf das gefährliche Abenteuer ausgezogen sind. Der Vollmond ist gerade aufgegangen und hat rötlich durch den oberen Rand vom Nebel geschonen. Das hat uns zum Pressieren veranlasst, denn es war klar gewesen, dass es Tag hell sehen will, bevor wir wieder zuhause wären. So hätten wir uns sehen müssen, wenn Beobachter aufgestellt gewesen wären, wie man es von Seeräubern annehmen könnte. Wir haben uns geräuschlos und geschickt an den Hecken entlang geschlichen. Doch wir haben nichts gesehen oder gehört, was unsere Angst vermehrt hat, bis sich, zu unserer grossen Erleichterung, die Tür vom Admiral Benbow hinter uns geschlossen hat. Ich habe sofort den Riegel vorgeschoben und wir sind keuchend einen Augenblick im Dunkeln gestanden. Ganz allein im Haus mit der Leiche vom Captain. Dann hat meine Mutter eine Kerze aus dem Zapfraum geholt. Und Hand in Hand sind wir in die Wirtsstube gegangen. Der Captain ist so dort gelegen, wie wir ihn verloren hatten. Auf dem Rücken, die Augen weit offen, der eine Arm ausgestreckt. «Zücht den Fenstervorhang ab, Jim», hat meine Mutter geflüstert. «Sie könnten kommen und uns von aussen beobachten.» Wo ich das gemacht habe, hat sie gesagt, «Und jetzt müssen wir von dem da den Schlüssel bekommen. Und wer den soll angreifen, das möchte ich gerne wissen.» Und sie hat eine Art von Seufzer ausgestoßen, wo sie diese Worte gesagt hat. Ich habe mich sofort auf die Knie runtergelassen. Auf dem Fußboden, dicht neben der Hand vom Captain, ist ein kleines, rundes Stück Papier gelegen, wo auf der einen Seite geschwärzt war. Ich habe nicht daran zweifeln, dass da der schwarze Fleck sei. Und als ich es angeschaut habe, ist auf der anderen Seite in sehr guter, deutlicher Schrift die kurze Botschaft gestanden. Du hast Zeit bis heute Abend am 10. Er hat bis um 10 Uhr Zeit gehabt, Mutter, habe ich gesagt. Und gerade in dem Augenblick hat unsere alte Uhr angefangen zu schlagen. Das plötzliche Geräusch hat uns einen furchtbaren Schreck gejagt. Aber es war eine gute Neuigkeit gewesen. Es war erst 6 Uhr gewesen. Gut, Jim, hat meine Mutter gesagt. Der Schlüssel. Ich habe in allen seiner Taschen gesucht. Ein paar kleine Münzen, ein Fingerhut, ein bisschen Neifaden, ein paar grosse Nodeln, ein Stück Kautabak, wo meint der Ende abbessen war, sein Schiffermesser mit dem gekrümmten Heft, ein Taschenkompass und eine Zunderdose. Das war alles, was sie enthalten haben. Und ich habe angefangen, den Mut zu verlieren. Vielleicht dreht er ihn um den Hals, hat meine Mutter gesagt. Ich habe meinen starken Widerwillen überwunden und habe sein Hemd am Hals geöffnet. Und richtig, an einem derten Bindfaden, den ich mit seinem eigenen Messer durchgeschnitten habe, haben wir den Schlüssel gefunden. Der glückliche Fund hat uns mit Hoffnung erfüllt und wir sind sofort, ohne eine Sekunde zu verlieren, in die kleine Stube hochgelaufen, in der er so lange geschlafen hatte und wo seit dem Tag von seiner Ankunft seine Kiste an der Wand gestanden ist. Sie hat von aussen genau wie jede andere Seemannskiste ausgesehen. Auf dem Deckel ist mit einem glühenden Eisen der Buchstabe B eingebrennt gewesen. Die Decken sind ein bisschen verdruckt gewesen, wie wenn sie lange Dienst durchgehabt hätte und viel umgeworfen worden wäre. «Gib mir den Schlüssel», hat meine Mutter gesagt. Das Schloss ist ein bisschen schwer gegangen, aber im Nu hat sie den Schlüssel umgedreht und den Deckel zurückgeschlagen gehabt. Ein starker Geruch von Tabak und Teer ist uns entgegengeschlagen. Aber obenauf war nur ein sehr guter Tauchanzug zu sehen, der sauber gebürstet und sorgfältig zusammengelegt war. Die Kleider sind niemals gedreht worden, wie meine Mutter mir gesagt hat. Darunter aber ist ein Haufen Krümpel gelegen. Ein Quadrant, ein Zinnkändli, mehrere Stück Tabak, zwei Paar sehr schöne Pistolen, ein Silberbarren, eine spanische Taschenuhr und einige andere Schmucksachen von geringem Wert und meistens von ausländischer Herkunft. Ein paar Kompass in Messinggehäuse und 5 oder 6 seltene westindische Muscheln. Ich habe später oft darüber nachgedacht, warum er echt die Muscheln in seinem Verbrecherleben überall mit sich umgeschleppt hat. Wir haben nichts von Wert gefunden, außer dem Silber und den Schmucksachen. Und die konnten uns alle nichts nützen. Unterhalb von dem Krümpel ist ein alter Schiffermantel gelegen, wo jemand in einer Sturmnacht von Seesalz weiss geworden ist. Meine Mutter hat ihn ungeduldig rausgerissen und da ist von uns ein Bündel gelegen, wo in Wachstuch eingewickelt war und dem Anschein noch Papier enthalten hat. Und daneben ein Leinenbeutel, wo wie nach Goldstück tönt hat, wo meine Mutter ihn aufgehoben hat. «Ich werde dem Schuft zeigen, dass ich eine ehrliche Frau bin», hat sie gesagt. «Ich nehme, was mir zukommt und nicht ein Heller mehr. Hebt der Frau Crossley ihren Beutel?» Sie hat angefangen, den Betrag von der Rechnung vom Captain aus seinem Beutel in den reinzuzahlen, den ich gehabt habe. Es war ein langwieriges, schwieriges Geschäft, denn es sind Münzen von allen Grössen und aus allen möglichen Ländern. Dublonen und Louis d'Or und Guinea und Piaster und ich weiss nicht, was sonst noch alles. Und sie sind alle bunt durcheinander gelegen. Außerdem sind Guinea am seltensten vorkommen und nur mit denen hat meine Mutter können ihre Rechnung machen. Wo wir mit unserem Geschäft halb fertig waren, habe ich plötzlich meine Hand auf ihren Arm gelegt. Denn ich habe in der stillen, kalten Winterluft einen Ton gehört, bei dem mein Herz in der Kehle gekommen ist. Das Tap-Tap vom Stock vom Blinden auf der gefrorenen Landstrasse. Es ist näher und näher gekommen und wir sind da gesessen und haben die Atem angehalten. Dann hat es einen scharfen Schlag gegen die Haustür gegeben. Und dann haben wir hören, wie die Falle getragen worden ist und wie der Riegel geklärt hat. Offenbar hat der Kerl versucht, ins Haus zu kommen. Dann war es lange Zeit totenstill gewesen, drinnen und draussen. Schliesslich hat das Tap-Tap wieder angefangen und hat sich zu unserer unbeschreiblichen Freude entfernt und hat immer leiser getönt, bis es endlich aufgehört hat. «Mutter», habe ich gesagt, «nimm's ganz und lass uns gehen.» Ich war überzeugt, dass die verriegelten Türen Verdacht erregt haben und dass uns bald ein ganzes Hornissennest um die Ohren schwirren will. Aber wie zufrieden bin ich, dass ich die Türen verriegelt habe, da kann niemand sich vorstellen, wo der fürchterlich Blinde nichts gesehen hat. Meine Mutter hat jedoch wollen, so gross ihre Furcht auch gesehen ist, kein Heller mehr nehmen, als was ihr zugekommen ist. Sie hat sich aber auch nicht wollen, mit weniger zufrieden geben. Denn sie ist eigensinnig gewesen. Sie hat gesagt, es sei ja noch lange nicht sieben. Sie kenne ihr Recht und ihr Recht will sie haben. Sie hat immer noch mit mir darüber gestritten, da haben wir einen kurzen, leisligen Pfiff in ziemlich weiter Entfernung vom Berg her gehört. Da ist für uns beide mehr als genug gewesen. Sie ist aufgesprungen und hat gerufen, ich will nehmen, was ich habe. Und ich will da nehmen, um die Rechnung auszugleichen, habe ich gesagt und habe nach dem Wachstuchpäckchen gegriffen. Im nächsten Augenblick haben wir uns beide im Dunkeln die Stegen runtergetastet, denn wir haben die Kerzen neben der leeren Kiste stehen lassen. Und dann haben wir schon die Tür aufgemacht und sind in vollem Rückzug gesehen. Wir sind keine Sekunde zu früh gegangen. Der Nebel hat sich schnell geteilt. Der Mond hat bereits ganz hell über die Landschaft geschonnen. Und nur gerade unten auf dem Grund vom Hohlweg und bei den Haustüren von unserem Admiral Benbow ist noch ein dünner Schleier gegangen, wo die ersten Schritte von unserer Flucht verhüllt hatten. Noch lange nicht auf halbem Weg zum Dorf, ganz dicht am Fuß vom Berg, haben wir ins helle Mondlicht raustreten. Und noch mehr, der Schall von Schritten von mehreren schnell laufenden Menschen war bereits zu hören gewesen. Und wo wir herumgeschaut haben, hat uns ein Licht gezeigt, wo hin und her geschwankt hat und schnell näher gekommen ist, dass einer der Leute eine Laterne getragen hat. «Ein liebes Kind», hat meine Mutter plötzlich gesagt, «nimm das Geld und lauf, mir wird schlecht.» Da habe ich gedacht, jetzt sei ich sicher mit uns beiden zu Ende. Wie habe ich die Feigheit der Nachbarn verwünscht? Wie habe ich meine arme Mutter wegen ihrer Ehrlichkeit und ihrer Geldgier tadelt? Wegen ihrer vorigen Wahlgehaltsigkeit und jetziger Schwäche? Zum Glück sind wir gerade an der kleinen Brücke gesehen. Ich habe sie geführt, sie, die an allen Gliedern gebebt hat, bis ans Gelände und da hat sie einen Seufzer ausgestoßen und ist gegen meine Schulter gesunken. Ich weiss nicht, woher ich meine Kraft genommen habe. Und ich befürchte, ich habe sie hart angefasst. Aber es ist mir gelungen, sie über den Uferrand zu schleppen und nur ein Stückchen unter den Brückenboden zu ziehen. Weiter konnte ich sie nicht bringen, denn die Brücke war zu niedrig, sodass ich kriechen musste. Da mussten wir jetzt bleiben. Meine Mutter ist kaum versteckt gelegen. Und wir sind noch in Hörweite vom Admiral Benbow gesehen.